On Air, das neue Podcast-Format des RSB. Die launische Wochenshow mit Rückblick und Ausblick, vor allem aber aktuellen Infos als Anregungen und Hinweisen zu Angeboten für dich und deinen Verein.
So, meine lieben ZuhörerInnen, heute gibt es eine besondere Folge und zwar den Teil 2 oder Teil B von meinem Treffen mit den Vereinsstrategen Martin und Pascal. Ja, ich hatte mich im Nachhinein dazu entschlossen, dass ich daraus eine Doppelfolge mache, weil doch viele Informationen zusammengekommen sind und die Folge doch ein bisschen länger gedauert hat. Ja, wir waren einfach sehr gut im Austausch, auch zwischenmenschlich. Und ja, also vielen Dank nochmal an Pascal und Martin an dieser Stelle, deren Podcast ich auch sehr gerne empfehlen möchte, weil er doch viele Informationen bietet für unsere ehrenamtliche Arbeit im Verein. Nachdem wir in Teil A nun die beiden ein bisschen kennengelernt haben und die Hintergründe, die zu ihrem Podcast-Projekt geführt haben, kommen nun in Teil B die Fragen von unserem Vorstand Vereinsentwicklung, Dagmar Ernst, mit ins Spiel. Die beiden beantworten die Fragen zum Thema Ehrenamtsbindung und Gewinnung. Und ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser Folge und wie immer viele Impulse und Anregungen für eure Vereinsarbeit. Ja. Los geht's mit Teil B.
Die Dagmar hat, wie sie gesagt hat, auch nochmal so ein paar Fragen mitgebracht. Bevor ich die aber jetzt abspiele, ich habe den letzten Podcast von euch gehört zum Thema Jahreshauptversammlung und wie man die gestalten kann. Das ist zum Beispiel ja auch so ein Thema. Wir sind ja jetzt wieder im Frühjahr. Die ein oder anderen Versammlungen sind schon gelaufen, aber letzten Endes ist es ja immer interessant, wie kann ich meine Jahreshauptversammlung gestalten, wie kann ich sie eventuell ausgestalten, anders gestalten, was sind Pflichtfelder. Tatsächlich über die Pflichtfelder wurde ich nicht so richtig informiert in der Podcast-Folge, aber wie man halt eventuell das ein bisschen anregen kann, interessanter zu gestalten. Auch ganz witzig, euer Partner ist ja Hannover in der Folge, als ich das gehört habe. Das kann man doch gar nicht schreiben. Ich höre einen Podcast von euch, um mich vorzubereiten, und dann ist euer Gesprächspartner Hannover.
Nein, wie heißt der? Hannover.
Hannover.
Und, ja, aus der Schweiz.
Aus der Schweiz. Ja. Der spricht kein Schweiz.
Also ein bisschen. Aber ich glaube, er könnte, aber er nimmt sich da in dem Podcast ganz gut zusammen und spricht ein passables Hochdeutsch.
Ja, sehr nett. Und ihr habt ja nicht nur eine Folge mit ihm, sondern halt auch mehrere. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören. Das wollte ich nur mal loswerden. Also, es ist halt irgendwie ein Beispiel von vielen, wo man sich mal Anregungen holen kann. Dann
starten wir doch die Fragerunde von Dagmar. Bitte.
Wie können wir Menschen für ehrenamtliche Arbeit begeistern?
So, bitte Jungs, was habt ihr dazu zu sagen? Wer möchte? Martin?
Ich kann gerne anfangen, weil der Pascal dafür der absolute Experte ist und der kann alles ergänzen, was ich jetzt nicht gesagt habe.
Er lächelt dich an.
Also ich glaube, wo wir vorhin über das Thema auch Learnings gesprochen haben, das ist sicherlich auch einiges, wo ich auch von Pascal noch viel gelernt habe, weil der da wirklich sehr, sehr sattelfest auch drin ist. Was ich glaube, die wichtigste Mitteilung einfach ist, wie man Leute begeistern kann, ist halt die Schwelle niedrig zu setzen. Das heißt also, vom Stundenvolumina, dann von der Seite auch, was möchte die Person eigentlich machen, das zu hinterfragen und das ja irgendwie herauszufinden und dann auch gucken, dass man halt nicht die Leute gleich in Ämter presst, sondern ihnen eher projektbezogene Aufgaben gibt. Gegebenenfalls sogar noch ortsunabhängig, wenn es möglich ist. Das hilft auch. Und ich glaube, wenn man die vier Punkte erstmal betrachtet, dann hat man schon ganz schön viel erreicht, weil da scheitern die meisten Vereine schon dran, das so umzusetzen. Und jetzt kann Pascal mit allen anderen 25 Punkten noch einsteigen.
Ja, ich glaube, du hast das schon ganz gut zusammengefasst. Da sind jetzt natürlich viele verschiedene Felder gewesen. Ich glaube, der Kern ist immer, ich muss die Motive der Person herausfinden und treffen. Also warum möchte sich jemand engagieren oder eben auch nicht? Und das Zweite ist, das Ganze muss natürlich immer Spaß machen. Ne? Also wenn ich keinen Spaß bei der Arbeit habe, dann ist es halt Arbeit. Und Arbeit soll es im Verein nicht sein. Wir wollen natürlich irgendwie es schaffen, dass die Menschen bei der Sache sind und sich selber engagieren und einbringen. Wenn uns der Podcast keinen Spaß machen würde, dann wären wir auch raus. Ja, das Gleiche gilt auch für Leute, die irgendwo den Platzwart spielen oder im Vorstand tätig sind. Wenn da die Aufgaben, die lästig sind, überwiegen, dann hören die irgendwann auf. Natürlich macht das nicht alles Spaß, was wir im Verein tun müssen. Ne? Irgendwelche gewissen Regularien sowie Protokolle oder Hauptversammlungen müssen wir tun, auch wenn sie uns keinen Spaß machen. Aber trotzdem müssen wir als Verein einen Rahmen bieten, um diesen Menschen eben auch schöne Erlebnisse zu geben und was zurückzugeben dafür, dass sie ihre Zeit geben.
Was haltet ihr denn, weil ja vorhin angeklungen war, projektbezogen, was haltet ihr denn von diesen J-Teams?
es kommt bei uns im Podcast auch gerne mal durch. Also da haben wir auch Episoden dazu, wo wir das Modell vorstellen. Ich persönlich finde es gut. Wer es nicht kennt, J-Teams, Junior-Teams, projektbezogenes Arbeiten für junge, engagierte U27, wird auch vom LSB Niedersachsen gefördert, ist ein super Einstiegsformat, wo man eben auf relativ ungezwungene Art und Weise jungen Menschen eine Plattform schaffen kann, wo man auch Projekte umsetzen kann, wo man auch Geld für bekommt. Und langfristig muss es ja auch so eine gewisse Karriere geben. Also auch ich bin irgendwann Vorstandsvorsitzender gewesen und arbeite jetzt nicht nur hauptberuflich, sondern auch ehrenamtlich in einem Verband. Das wird man aber ja nicht sofort. Ja, also man muss ja eine gewisse Entwicklung auch geben. Das heißt, ich habe auch angefangen als Co-Trainer aus dem sportlichen Bereich, bin dann Trainer geworden und habe dann über eine kleinere Posten im Vorstand was gemacht. Und das Junior-Team kann eben genau das sein. Das kann ein Einstand sein, ein niedrigschwelliges Projekt, um einzusteigen in die Vereinsarbeit. Und wenn ich dann die 1, 2, 3 Personen finde, denen das Spaß macht, kann ich die langfristig auch anführen, um den Vorstand zu verjüngen, zum Beispiel.
Ich würde auch noch was sagen wollen,
ja,
wenn ich darf. Also bei der Euro 2024 arbeiten wir ja auch viel mit Volunteers zusammen und wir sehen halt ganz klar auch bei diesen Bewerbungen, wohin Leute sich engagieren wollen in ihrer Freizeit, dass es halt vor allem zwei Gruppen trifft. Und das sind logischerweise natürlich Rentner, weil die mehr Zeit haben und gewisse Sachen machen wollen, aber halt auch viele Studenten. Das liegt jetzt bei uns daran, dass unter 18-Jährige bei uns noch nicht Volunteer werden dürfen, aber daran sieht man schon ganz gut, wo eigentlich die Zeitbudgets stecken. Und natürlich macht es, wenn man das aus wirtschaftlicher Sicht sieht, natürlich viel mehr Sinn, nochmal viel, viel Input in einen jungen Menschen in den Verein zu geben, als in etwas älteren Menschen. A, weil der ältere Mensch natürlich schon mehr Erfahrung hat, aber weil er natürlich auch perspektivisch dem Verein anders erhalten bleiben wird als der junge Mensch. Der junge Mensch wird hinausgehen in die Welt und wird anderen Vereinen, sage ich mal, sie weiter befruchten, wenn sie gut ausgebildet sind und weitere Erfahrungen geben, während ein Senior in dem Verein wahrscheinlich verhaftet bleiben wird, bis eines Tages er wahrscheinlich das nicht mehr tun kann. Und ich glaube, deswegen sind diese J-Teams auch so wichtig, weil man halt erstmal projektbezogenes Arbeiten hat. Das kann man also überall anwenden, unabhängig davon, ob man jetzt in Niedersachsen oder woanders ist. Aber es ist natürlich auch für den Berufseinstieg eine super Chance. Also jeder kennt das. Irgendwann fängt man an, man hat studiert oder man hat eine Ausbildung gemacht. Bei der Ausbildung hat man jetzt ein bisschen Berufserfahrung, aber als Student, ganz ehrlich, worüber willst du dich denn abheben, außer über Noten, wenn du vorher nichts gemacht hast? Aber wenn du im Verein warst, engagiert warst, weißt, wie man ein Projekt stemmen kann, dann hilft das halt schon mal enorm an der Stelle. Und wir reden zwar hier auch viel von Vereinsarbeit und wie das quasi die andere Vereinsarbeit der Zukunft beflügeln kann, aber wir müssen ja auch davon reden, dass wir damit ja auch den Arbeitsmarkt helfen und auch den jungen Engagierten auch eine Karriereperspektive offenlegen können. Und gerade das Thema Selbstverantwortung und wie gehe ich in einen beruflichen Kontext um, ist gerade für junge Leute aus meiner Erfahrung zumindest relativ schwierig. Wir haben jetzt hier auch bei der Euro sehr viele Kollegen, die ihren ersten Job haben und die müssen sich ja auch zurechtfinden. Und wenn man da früher schon was gemacht hat und weiß, wie so eine richtige Teamarbeit über einen längeren Zeitraum aussieht, das hilft halt einfach enorm, da Fortschritte zu machen.
Da gebe ich dir recht. Es gibt ja auch noch eine Form, wie man in das Hauptberuf vielleicht ein bisschen reinschnuppern kann oder auch mal hinter die Kulissen. Das ist der Freiwilligendienst. Wie steht ihr zum Freiwilligendienst? Martin?
Ich habe ihn gemacht. Also ich habe einen FSJ im Sport gemacht und man muss ehrlicherweise sagen, also es ist ein bisschen speziell bei mir gewesen, weil ich beim 1. FC Köln war. Das ist jetzt nicht unbedingt Amateursport, weil man ein Nachwuchsleistungszentrum von einem Profisportverein ist. Man muss allerdings dazu auch sagen, es hat mir Dinge ermöglicht, wie zum Beispiel einen Trainerschein zu machen. Also für mich war das so das erste Mal der Einstieg so richtig zum normalen, auch nicht Breitensport, aber schon zum normalen Sport mit allen Lizenzen und den ganzen Strukturen, weil davor habe ich vor allem im Ehrenamt halt als Schiedsrichter gearbeitet. Das ist halt nochmal was sehr Spezielles, weil das nicht diese ganz klassische Vereinslandschaft ist. Du bist halt alleine bei Spielen, falls du hast natürlich den Verband, hast die Fortbildung und bist auch mal bei einer Sitzung, aber du bist halt nicht in einem Team. Oder du hast auch nicht dieses Thema, dass du dann bei einer Vereinsweihnachtsfeier da alle kennst, sondern das ist halt, ja, du bist dann der, den man mal sieht. Und das ist halt schon ein großer Unterschied. Und dieses FSJ, das hilft dir enorm. Ich kann mich noch an so ein paar Sachen erinnern, dass ich, also es klingt total lächerlich jetzt, aber ich hatte damals Diskussionen darüber, wie faltet man einen Brief richtig. Das klingt bescheuert, aber so einen Geschäftsbrief zu falten, wenn man das noch nie vorher gemacht hatte und man seine Karten immer irgendwie anders gefaltet hat, dann lernt man auch sowas. Das sind so Kleinigkeiten, die helfen dir halt später, dass du da einfach auch, wenn du dann im Unternehmen bist, halt nicht wie der letzte, ich sag mal, Dödel da stehst und sagst, oh Gott, wie mache ich das jetzt richtig? Wo ist jetzt die richtige Knickkante? Also in deren Sicht auf jeden Fall super. Großer Kritikpunkt und das sage ich auch immer wieder, die Bezahlung, auch wenn es ein Ehrenamt ist, ist halt eine Frechheit. Ich habe damals das Problem gehabt, ich habe weniger Geld verdient, als meine Wohnung in Köln gekostet hat und die war wirklich nicht gut. Also ich musste dafür halt umziehen und jeden Monat musste ich draufzahlen. Habe halt die 40 Stunden im FSJ gemacht oder mehr. Und habe dann am Wochenende noch als Referee gepfiffen, um mir irgendwas zu verdienen. und habe dann trotzdem quasi jeden Monat Schulden gemacht, bis ich dann erstmal ins Studium gegangen bin. Und das ist halt natürlich als Startpunkt schwer, wenn es Diskussionen darüber gibt, sowas komplett abzuschaffen, was wir auch mal jetzt vor Kürzeren hatten. Da muss man einfach nur sagen, es ist halt traurig. Ich habe da eine sehr, sehr ambivalente Haltung dazu. Jetzt unabhängig auch vom Sport allgemein, zum FSJ und Ehrenamt allgemein. Wir haben das Thema auch im Bereich Integration jetzt ganz stark, dass das ja quasi ein Zusatzbenefit sein soll, den man bekommen kann, um quasi zum Beispiel früher deutscher Staatsbürger werden zu können. Aber auch da sind noch viele Fragen ungeklärt. Und dieses Belohnungssystem finde ich bei diesen Ehrenamts- und Freiwilligendiensten schwierig teilweise gestaltet. Ich formuliere es mal so. Also meine persönliche Meinung.
Willst du da vielleicht noch ein bisschen konkreter werden?
Ja, also Bezahlung habe ich ja schon gesagt. Also ich bin halt der Meinung, es muss zum Leben reichen. Also das muss halt schon der Anspruch sein. Es kann nicht sein, dass du weniger Geld bekommst, als wenn du gar nichts machst. Ist meine persönliche Meinung. Und bei dem Thema Ehrenamt für Integration, ich will da jetzt nicht so tief reingehen, aber das Thema Visa und auch selbst, man darf mit Visa, teilweise mit Visas in Deutschland nicht so einfach ehrenamtliche Arbeit vollführen. Und das finde ich sehr, sehr schwierig, weil ich habe in meinem Umfeld solche Fälle. Und für die Leute ist das total frustrierend, dass sie quasi von gesetzlichen Zwängen heraus nicht irgendwas machen dürfen und noch nicht mehr im Ehrenamt eigentlich aktiv sein dürfen. Und ja, es ist, also ich bin da jetzt auch nicht der Experte drin, ich kann das nur beurteilen. Und wenn man das Ehrenamt wirklich fördern möchte, muss man halt auch globaler oder umfänglicher denken. Und es ist ja in der deutschen Sportlandschaft oder allgemein in der Landschaft natürlich sehr viel Stückwerk auch an der Stelle. Und ja, und Ehrenamt fördern beginnt halt nicht nur damit, zu überlegen, ob man noch irgendwelche Gimmicks rausgeben kann, sondern auch eine gute, solide Basis zu legen. Und manchmal fehlt mir die, zumindest für Leute, die sich sonst halt nicht refinanzieren können oder nicht wissen, wie sie in die Runde kommen können, aber die Zeit theoretisch zur Verfügung hätten.
Bleiben wir mal bei dem, was wir vielleicht ändern können im Verein. Wir hören mal die Frage von Dagmar.
Was zeichnet einen ehrenamtsfreundlichen Vorstand aus? Beziehungsweise gibt es eine Vorstandsform, die besonders ehrenamtsfreundlich ist?
Wer möchte?
Schwierige Frage, ich starte gerne. Bitte. Also ich glaube, die ehrenamtsfreundliche, engagementfreundliche Haltung muss aus dem Vorstand selber kommen. Also es hat ganz viel mit dem Persönlichen auch zu tun. Meine Erfahrung ist, viele Vorstände sagen zwar, sie brauchen Hilfe, handeln aber nicht so und geben das nicht wieder, beziehungsweise spiegeln das nicht ihren Mitgliedern wieder. Da wird auf den letzten Drücker dann versucht, irgendjemanden noch zu finden, der gerade so diesen Posten ausfüllt, der eigentlich schon verloren ist. Wir müssen also versuchen, als Vorstand, aus meiner Sicht zumindest, eine gewisse Offenheit und auch eine Kommunikation zu haben. Das beginnt mit Entscheidungstransparenz. Also warum bewegt sich ein Verein gerade in diese und jene Richtung? Wir sind natürlich oft gefangen, auch im Tagesgeschäft. Kennt jeder sicherlich, der im Ehrenamt auch tätig ist, dass man so für strategische Fragen relativ wenig Zeit findet. Auch das ist so ein Kritikthema im Prinzip. Wir müssten die Arbeit auf mehreren Schultern verteilen, um eben auch wieder schwimmen zu können und nicht nur uns vom Ertrinken zu retten quasi, was die Aufgaben angeht. So, wir müssen also eine gewisse Grundhaltung entwickeln, mit der wir auch dann transparent kommunizieren und auch die Möglichkeiten schaffen, mitzubestimmen. Weil das ist dann Punkt Nummer zwei, wenn wir jemanden finden, der auf uns zukommt, der dann sagt, ich würde ja gerne was tun, dann sind wir ganz oft in diesen Schubladen. Ja, also du kannst aber nur was machen, wenn du ein Amt übernimmst. Und diese Person möchte aber kein Amt übernehmen. Oder wir suchen jemanden, der die Kasse führt und das gehört das, das, das und das dazu. Diese Person kann aber vielleicht nicht alle Felder abdecken. Und wir denken aber noch gar nicht so weit, dass wir dann auch in Teams-Lösungen denken, in übergreifendem Arbeiten. Also wie können wir Aufgaben so verteilen, dass diese Person mitmachen kann? Wir denken immer noch sehr in diesen Strukturen und auch in Ämtern. Und wenn wir es schaffen, in Projekten bzw. in übergreifenden Themen zu denken und auch zu arbeiten und zu überlegen, wie können wir Arbeitspakete schnüren, dann ist es doch vollkommen egal, ob jetzt die eine Person zum Teil die Mitgliederverwaltung macht, zum Teil die Kasse führt und zum Teil irgendwie den Schriftverkehr macht. Das muss kein Posten sein. Also es muss irgendwie in der Satzung verankert sein natürlich, es muss irgendwie einen Namen dafür geben. Wie das im täglichen Operativen ist, ist die andere Frage. Das heißt, aus meiner Sicht erstens Grundhaltung, persönlich, transparent sein, offen sein für Neues. Und sich nicht verschließen. Wir sind kein geheimer Club im Vorstand oder in der Abteilungsleitung. Und das Zweite dann auch eben, schauen wir, können wir Aufgaben sinnvoll verteilen, damit Menschen teilhaben können, auch an unserer Vereinsarbeit. Meine Erfahrung ist auch, viele, die so kleine Sachen verändern wollen, die sich einbringen möchten, die auch gute Ideen haben, scheitern halt an dieser Hürde, weil sie nicht das volle Vorstandsamt als zweiter Vorsitzender oder so machen können oder wollen und dementsprechend halt auch gar keine Chance haben, sich dann wirklich im Verein zu beteiligen. Mhm.
Ja, und der dritte Punkt, der mir jetzt noch einfallen wird, das ist eigentlich auch eines von Pascal Lieblingsworten, ist das Thema Wertschätzung. Ich denke, wenn man Vorstand ist, hat man natürlich auch eine gewisse Vorbildfunktion. Und das bedeutet auch, dass man natürlich wahnsinnig viel selber im Verein tut und vielleicht dafür auch manchmal nicht so die Wertschätzung von allen Seiten bekommt, weil die Leute gar nicht wissen, wie viel man macht. Aber natürlich muss man trotzdem dann auch darüber stehen und sagen, man muss die Wertschätzung aber nach außen geben. Weil auch die Leute, die sich nur 3-4 Stunden im Ehrenamt vielleicht in der Woche beschäftigen oder vielleicht sogar nur im Monat, weil sie halt nur die Trikots waschen, es ist trotzdem halt ein Teil, der es einfach einfacher für alle macht und ein Teil der Gemeinschaft ist. Und ich denke, wenn man das implementiert und wenn man da mit gutem Beispiel vorangeht, wird man auch eine andere Kommunikationsart einfach im Verein haben. Und natürlich, wir wissen es ja alle, wie gesagt, im Ehrenamt bekommt man nichts, man gibt nur eigentlich, oder sag ich mal, man bekommt natürlich irgendwie Gemeinschaft und schon schöne Erlebnisse, aber man bekommt jetzt nichts Monetäres oder es raubt einem zumindest viel Zeit, aber dann sollte zumindest das Gefühl, was man dabei hat, sollte positiv sein und man sollte nicht abends rausgehen und sagen, oh, jetzt habe ich mich da auch noch drüber geärgert, nachdem ich mich schon auf der Arbeit geärgert habe, einfach nur, weil die Kommunikation nicht stimmt und ich einfach das Gefühl habe, meine Arbeit oder meine ehrenamtliche Arbeit wird halt hier an der Stelle nicht wertgeschätzt und die wissen gar nicht, was ich mache. Und ich glaube, ein guter Vorstand kann das nach außen leben und kann auch, sag ich mal, das in eine richtige Richtung steuern. Und ich vermute mal, dass sich der ein oder andere, vielleicht wenn er das jetzt hört, auch überlegt, okay, wie mache ich das eigentlich persönlich an der Stelle? Und wo war ich das letzte Mal denn wertschätzend? Und wo war ich es vielleicht auch nicht? Und sich einfach dazu hinterfragen, das hilft, glaube ich, schon enorm, da einen richtigen Entwicklungsschritt zu machen.
Kommen wir zur nächsten Frage von Dagmar. Die passt dann tatsächlich da auch.
Wie kann eine gute Wertschätzung der ehrenamtlichen Tätigkeit in einem Verein aussehen?
Martin, da kannst du gleich ansetzen. Wie würdest du das denn machen im Verein? Oder was sind gute Argumente oder Erfahrungen, die ihr gesammelt habt als Ideen, wie man das zeigen kann?
Ja, also ich glaube, eines der Hauptpunkte ist immer, dass man erstmal Danke sagt. Das ist erstmal der erste Punkt der Wertschätzung. Also ich denke, höflicher Umgangston.
Das bringe ich meinen Söhnen auch bei. Ja, bitte, richtig, bitte ja? Und danke. Das sind wichtige Worte, die einen weiterbringen im Leben.
Ja.
Ja. Entschuldige, ich wollte nicht unterbrechen.
Nein, alles gut. Ja, also dass man einfach mit dieser Wertschätzung und diesen Worten erreicht man natürlich wahnsinnig viel, weil erstmal, du hast eine positive Emotion damit. Das ist was anderes, als ich gebe dir was, ich habe was gemacht und sagst so, na endlich ist es fertig, als wenn jemand sagt, ey, danke, dass du es gemacht hast und nicht gleich die erstmal im nächsten Schritt daran erinnert, oh, warte mal, das ist aber eigentlich zu spät. Weil wir müssen immer wieder überlegen, wir machen das halt alle in unserer Freizeit und es wird nicht immer alles funktionieren. Im Unternehmen funktioniert es ja auch bloß nicht. Das ist halt einfach so. Und wir müssen halt schauen, dass wir gucken, dass die Leute auch weiter motiviert einfach bei der Stange bleiben. So, und was ist weiterhin Wertschätzung? Es ist natürlich auch die Umgangsform grundsätzlich. Also wie rede ich mit den Leuten? Wenn sie etwas nicht erledigt haben, bin ich positiv oder sehe ich es negativ? Wenn ich mit den Leuten privat rede, in welcher Art und Weise mache ich das? Nehme ich mir Zeit für die Leute oder mache ich das gestresst, abrupt, so wie hier, du hast noch die 3 Aufgaben zu machen, hier und dann bin ich weg? Sehen die Leute auch, dass ich mich selber engagiere? Also ist es quasi auch so, bin ich nur der fordert oder bin ich auch derjenige, der quasi selber mit gutem Beispiel an der Stelle einfach vorangeht? Und dann gibt es natürlich noch diese materiellen Geschichten, so wie gemeinsames Vereinstrikot, Trainingsanzüge, auch, dass man so diese Community-Gedanken hat, dass das ein Teil der Wertschätzung ist. Einfach nur, dass man auch irgendwas ein bisschen zumindest zurückbekommt. Das sind natürlich immer so andere Ansatzpunkte.
Da hast du eigentlich was Gutes angesprochen, weil das wird auch oft übersehen. Ne? Jede Mannschaft hat irgendwie einen gemeinschaftlichen Trikotsatz, aber so ein Trikot für Ehrenamtliche oder sowas, Trainer beim SC, TSV, keine Ahnung was, das zeigt auch so ein bisschen eine exklusive Gruppe und dementsprechend ist es auch wertschätzend. Ich glaube, dem Ehrenamt auch mal Geld zu geben oder Geld einzuräumen, Budget einzuräumen, ist ein erster Schritt auch, wenn man in die Richtung gehen möchte. Ja, also wir geben als Sport relativ viel Geld fürs Tagesgeschäft aus, was auch vollkommen okay ist. Wir brauchen alle Bälle, wir brauchen alle irgendwie Gerätschaften oder sowas, um unseren Sport auszuüben. Aber einfach mal 500 oder 1000 Euro im Jahr einzustellen für ein Helferfest. Also wir wirklich die helfenden Hände, die den Verein Tag ein, Tag aus am Laufen halten, irgendwie eingeladen werden, verköstigt werden, keine Ahnung wie, in einem Rahmen. Das fehlt bei vielen Vereinen. Den Haushaltsposten gibt es relativ selten. Und neben dem, was Martin eben gesagt hat, dieser Wertschätzungskultur, ist das tatsächlich auch was, um dieses Gemeinschaftsgefühl auch wieder zu stärken. Weil schlussendlich ist der Verein eine Vereinigung und eine Vereinigung von Engagierten ja auch irgendwie. Und um diese Brücke zu schlagen, wir wollen die Leute ja nicht nur dafür gewinnen, was zu tun, sie wollen ja auch irgendwie behalten werden. Es hilft uns ja nicht, wenn wir jedes Jahr 5 neue Leute finden, aber 10 verlieren. Und dementsprechend müssen wir eben auch solche Events fahren. Wir müssen Veranstaltungen machen. Wir müssen uns irgendwie darum kümmern, dass den Leuten auch was gegeben wird, im Sinne von auch Qualifizierung. ne, also qualifizierungsbezahlt werden, damit es eben Know-how gibt. Jeder möchte ja irgendwie auch einen gut qualifizierten Trainer haben oder auch der Vorstand, wenn er Kassenbuchführung macht, darf am besten keine Fehler machen. Das sind alles so Dinge, Know-how-Zuwachs, Wertschätzungskultur, materielle Dinge sicherlich auch. Auch eine durchaus angemessene Übungsleiterbezahlung, also ne, Aufwandsentschädigung ist das eine, aber wir reden jetzt nicht von einer Mindestlohnstelle, Minijobstelle, die wir da haben, aber ich darf durchaus diese steuerlichen Freigrenzen, die ich im Jahr habe, auch ausnutzen, wenn es in mein Budget reinpasst. Und da bin ich auch immer so, wenn ich sage, es passt nicht in mein Budget rein, dann liegt es nicht daran, dass ich mir es nicht leisten kann, sondern passt das Budget einfach nicht. Also ich muss den Mitgliedern auch mal vorrechnen, wer leistet was für den Verein und das darf auch mal was Geld kosten dann.
Das mit dem Helferfest finde ich eine gute Idee. Da ist nur eine Frage von mir. Es gibt auch so eine bestimmte Summe, die man den Vereinsmitgliedern pro Jahr wieder zurückgeben kann, sozusagen. Die darf aber nicht den Mitgliedsbeitrag übersteigen. Kommt das dann hin? Also wenn man jetzt irgendwie so ein Vereinsfest macht.
Das sind eigentlich so 60 Euro im Jahr pro Person, sagt man so grob, die einem nicht
kommt auf übersteigen das Finanzamt dürfen. Drauf an.
Ja, okay. Gut, das mag auch sein, genau. Aber unterm Strich kriegst du es, glaube ich, ganz gut hin.
Ich habe nur im Kopf halt irgendwie, dass man da immer ein bisschen auch vorsichtig sein muss, weil man natürlich auch mal im Präsent halt mit demjenigen übergibt manchmal, ne? Also dem Einzelnen, und da muss man halt irgendwie
gucken. Martin ist der Finanzer.
Genau, also du musst aufpassen. Also es gibt 40 und 60 Euro. Es ist in der Tat, ich glaube, aktuell 60, aber es kommt ein bisschen pro Bundesland drauf an, wie die aktuelle Rechtslage ist. Und das ist quasi die Zuwendung, die du geben kannst. Das ist dasselbe, was für die Arbeitgeber auch zählt. Da musst du natürlich schon ein bisschen kalkulieren, dass das passt. Also wenn du jetzt so ein Team-Event machst, sagst du, okay, du hast jetzt 60 Euro pro Person zur Verfügung, dann weißt du, wenn du 10 Leute einlädst, dann kannst du also 600 Euro rausschmeißen. Damit kommt man schon hin. Wenn man jetzt nicht ins Restaurant unbedingt gehen möchte, sondern das selber organisiert, mit 600 Euro kann man schon was machen. Und wenn es halt 100 sind, also angenommen hat man so viele Ehrenamtliche, mit 6.000 Euro kannst du auf jeden Fall was machen, wenn du so viel Geld zur Verfügung stellen möchtest.
Weißt du, wie viel das in Niedersachsen ist? Sind es 40 oder 60?
Oh, da will ich mich jetzt nicht festlegen. Ich glaube, es sind 60, aber ich bin. Das Problem ist ja immer, das sagen wir auch immer im Podcast, ja, keine steuerliche Beratung. Ganz, ganz wichtiger Satz, sonst kannst du
das nicht sagen. Ja, am Telefon auch immer,
ja. Ja, genau, aber das müsste ich jetzt mal nachgucken. Also, man kann das ja einfach für jeden Verein einfach mal individuell suchen, oder man kann ja auch das Finanzamt einfach kurz anfragen. Und viele haben ja auch einen Steuerberater irgendwie im Verein, den kann man ja auch mal, so eine Frage kann man den ja jederzeit mal stellen, das könnt ihr sofort sagen.
Echt? Habt ihr einen Steuerberater im Verein? Ich kenne nicht einen.
Dann weißt du, wen du als nächstes Mitglied werben musst. Ganz wichtig.
Vielleicht kannst du mir dann einfach mal den Link zur Verfügung stellen. Dann packe ich das gerne auch in die Shownotes, damit die Leute sich das dann irgendwie rausziehen können. Das mache ich sehr gerne. So, wir kommen zur nächsten Frage von Dagmar. Und zwar:
Wo kann man euren Podcast hören? Beziehungsweise auf welchen Plattformen?
Martin?
Ich war kurz weg. Entschuldigung.
Soll ich Hast du sagen? Die Frage verstanden?
Die Frage habe ich verstanden, aber danach habe ich es nicht mehr verstanden. Okay.
Okay, dann Martin, bitte.
Ja, also man sagt ja immer so schön, überall, wo es Podcasts gibt. Also ich sag mal, die meisten Leute kennen wahrscheinlich Spotify oder halt Apple Podcast. Eins von den beiden sind so die Hauptmedien, wo man es ja hört. Es gibt natürlich auch noch diverse andere Anbieter. Man kann es aber auch einfach googeln. Also man kann aber mal Vereinsstrategen eingeben. Entweder man kommt auf eine der Seiten, wo man es halt abspielen kann, oder man kommt auch auf unsere Webseite, und da ist die aktuellste Folge auf jeden Fall auch immer oben angelegt, und man kann auch ein bisschen durch die Blogbeiträge dann ein bisschen scrollen, da sind auch ein paar alte Folgen drin, aber wie gesagt, wenn man die anderen hören möchte, geht man einfach eine von den anderen Seiten und dann sieht man auch alle Folgen auf einen Schlag. Also wichtig ist aber nur, wenn ihr natürlich das machen wollt und euch dafür interessiert, abonniert natürlich das dann auch, weil sonst vergesst ihr das natürlich dann wieder, dass in 2 Wochen eine neue Folge kommt. Aber allerdings ist das andere Gute natürlich, ihr könnt das in Dauerschleife hören. Also ihr habt ja über 100 Folgen zur Auswahl, das sind, was hattest du mal ausgerechnet, Pascal, wie viele Stunden Audiomaterial sind das inzwischen?
Ich glaube 80.
Stunden, also da kommt man schon ein bisschen hin. Da kann man schon mal einen Urlaub verbringen, wenn man die Kinder nicht mehr hören möchte oder so, weil sie schreien und man möchte einfach mal 2 Stunden Ruhe haben.
Ja, lange Autofahrt. Martin, du hattest ja auch mal gesagt, es sind ja wirklich über 100 Folgen mittlerweile. Gibt es da ein Inhaltsverzeichnis zu eurem Podcast?
Naja, wenn man in der App selber drin ist, kann man natürlich ganz gut durchscrollen. Da stehen ja immer die Titel, und wir versuchen auch schon, dass die Titel meistens den Inhalt verraten, worum es geht. Und dann gibt es immer eine Kurzbeschreibung, die Pascal netterweise schreibt, wo auch nochmal ein bisschen inhaltlicher steht, was es gibt. Wir hatten auch mal überlegt gehabt, auf der Webseite das bei uns anzulegen nach Gruppierungen, also wirklich die Folgen mal zu ordnen. Bisher, und das ist mein Fehl, habe ich das noch nicht getan.
Da wieder die Zeit,
kann,
ne?
Also dafür kann mir das auch ganz klar. Ja, da ist wieder die Frage, wie man es wichtig macht. Aber ja, wir haben solche Diskussionen. Wir hatten letztens jemanden, der quasi, da haben wir einen Vortrag gehalten, und dann ging es quasi um das Thema Gesundheitssport. Und da gab es so, ja, ne, ich würde mich da ja interessieren für und so. Und dann haben wir der gesagt, also die hört uns, die kannte unseren Podcast, hat gehört. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben aber auch schon 5 oder 4 Folgen dazu gemacht. Also du musst halt nur weiter zurückgehen. Ach, na, so weit unten war ich noch gar nicht. Ja, und das sind halt immer so, für sowas wird es natürlich helfen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber die Frage ist dann auch, wie viele Leute gehen dann wirklich auf die Webseite und scrollen das dann auch dort durch und gucken dann nach Inhalten. Also die Realität zeigt natürlich, dass man vor allem die aktuellsten Folgen hört oder halt, wenn man was ganz Spezielles an der Stelle einfach sucht.
Das stimmt. Aber tatsächlich, man wiederholt sich ja. Also es kommen auch wieder ähnliche Folgen und ihr, das habe ich ja auch schon gehört, mache ich ja auch, weist dann auf eine bestimmte Folge oder mehrere Folgen dann wieder hin. Und da macht es dann irgendwann Sinn. Also wenn man tatsächlich irgendwie so einen ähnlichen Bereich hat, dass man dann irgendwie sagt, okay, man clustert und man bietet das dann quasi so an, ist einfach nochmal eine Serviceleistung, damit die Leute nicht sich da die ganze Zeit wund scrollen.
Da kann ich aber nochmal einhaken.
Ja,
die Episoden müssten aber so sein, dass man sie über die Suche des Podcast-Mediums findet. Also wenn ich zum Beispiel Gesundheitssport als Suche in die Suche eingebe, dann hoffe ich einfach mal, dass unsere Episode zum Gesundheitssport da auch mit dabei ist. Probier das mal live aus hier. Ja, bitte.
Also bei Verein zum Beispiel funktioniert es. Wenn du Verein angibst, sind wir der erste Podcast. Vereinsstrategen macht Sinn, aber wir sind auch mit einer Folge, die Vereinsgründung im Namen hat, sind wir auch die erstgerankte Podcast-Folge zum Beispiel. Also da funktioniert ganz deutlich und das merkt man dann halt auch, weil man dann natürlich auch sieht, dass da nochmal mehr Hörer draufklicken als auf Folgen, die vielleicht etwas schlechter gerankt sind.
Okay, also ich habe Glück gehabt, ich habe gerade mal eingegeben, Gesundheitssport und tatsächlich Top-Treffer, unsere Episode 9, Miniserie 1 zum Gesundheitssport, die Gelddruckmaschinerie. Und auf Nummer 2 unsere Miniserie Nummer 4, Gesundheitssport, der Spagat zwischen Theorie und Praxis. Also es funktioniert. Also wer da ist ja jetzt unabhängig von unserem Podcast auch, ne, aber auch einfach gezielte Themen suchen, das funktioniert. Das war jetzt Apple Podcast, ja, steht also jedem frei. Auch so kann man uns also finden oder eben auch andere Themen finden.
Gut, dann noch eine ganz persönliche Frage und zwar.
Können sich Menschen aus den Vereinen bei Fragen an euch wenden? Wenn ja, wie können sie euch erreichen?
Also die bisher nicht aufgegriffen wurden oder Nachfragen zu irgendwelchen Podcasts. Läuft das bei euch? Wie macht ihr das?
Das machen wir ganz gerne, weil wir leben ja auch davon, dass die Menschen mit uns interagieren. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Wir sprechen in ein Mikrofon rein und wir wissen nicht, wen wir am Ende des Podcasts oder wen wir quasi zwischen den Kopfhörern haben. Wir bieten das am Ende jeder Episode an, dass man uns eine E-Mail schreiben kann. info@vereinstrategen.de ist da unsere E-Mail-Adresse. Und wenn wir Fragen bekommen, die relativ kurz sind, die einfach sind, sage ich mal, die wir aus dem FF beantworten können, dann beantworten wir schnell die E-Mail. Wenn es ein Thema ist, wo wir überlegen müssen, wo wir denken, das ist spannend für mehrere Menschen da draußen, dann machen wir eine eigene Podcast-Episode draus tatsächlich. Das ist jetzt schon so 5, 6 Mal bestimmt vorgekommen und wir haben auch noch ein paar Fragen auf Halte. Die müssen halt immer so ein bisschen passen, ne? Also ist auch ganz klar, wir arbeiten immer in so Themenblöcken und wenn dann ein Themenblock kommt zum Thema E-Sport zum Beispiel oder Digitalität, dann passt jetzt gerade keine Frage zur Vereinsführung rein. Das bauen wir dann da ein, wenn es wieder besser passt.
Ich hätte noch die eine Frage an euch, vielleicht könnt ihr die noch beantworten.
Was sind die effektivsten Wege der persönlichen Ehrenamtsgewinnung? Wie kann ich mögliche Ehrenamtliche im Verein finden? Wie kann ich diese ansprechen?
Der effektivste Weg. Persönliche Ansprache?
Immer persönliche Ansprache. Immer. Also ich muss ein System schaffen, um von zufälliger Ansprache auf eine gezielte persönliche Ansprache zu kommen. Und da gibt es ja auch beim LSB Niedersachsen das Thema Talentkarte, was zum Beispiel ich jedem Fall ins Herzen legen kann. Da sind wir auch gerade dabei, eine digitale Version von auszuarbeiten, wo ich einfach den Leuten beim Vereinseintritt oder beim Vereinsfest was unterjubel und denen dann einfach frage, was magst du eigentlich gerne machen? Und damit habe ich dann auch einen Ansatzpunkt, den oder diejenige anzurufen und zu sagen, hier, du wolltest doch gerne mal einen Kuchen backen, wie wäre es denn mal, wenn wir jetzt beim, weiß ich nicht, Vereinsfest, XY Sportfest mal einen Kuchen von dir bekommen würden?
Das ist eine gute Idee. Und das ist ja auch nicht länger als eine DIN A4 Seite. Also das ist ja tatsächlich so eine Art kleine Checkliste, ne?
Genau, gibt es auch eine Episode zu, weiß ich gerade aus dem Kopf, ist die Nummer 21 bei uns. Auch eine so eine Evergreen-Folge, die gerne und viel gehört wird. Wir haben das Ganze auch als Vorlage geschickt bekommen, wenn man sich bei uns meldet. Dementsprechend sind wir da natürlich nicht die Einzigen, die das machen, aber auch wir haben das mit im Portfolio.
Ja, sehr cool. Herzlichen Dank, Pascal. Martin, ihr habt noch mal die Möglichkeit, euch einmal kurz an unsere Vereine zu wenden. Ansonsten packe ich alles gerne in aktiver Form in die Shownotes und informiere da auf jeden Fall ausführlich drüber. Martin, fängst du an?
Gerne. Also vieles, was ihr vielleicht bei uns im Podcast hört, das kennt ihr vielleicht auch schon. Zumindest die, die sich natürlich um das Thema Ehrenamt und so weiter rund um den Tag beschäftigen oder die auch regelmäßig zur Schulung gehen bei den Landessportbünden. Aber ich glaube, es gibt schon die ein oder andere Überraschung bei uns, die man definitiv mal hören kann. Ich sage nur zum Beispiel Bezahlung, Mitgliedsbeitrag, je nachdem, wie viel Engagement man leistet. Das ist sicherlich was, was noch nicht so viele kennen. Deswegen schaltet gerne auch mal rein, hört euch einzelne Episoden an und wenn es euch überzeugt, dann gerne weiterladen. Und sonst danke ich natürlich heute für die Einladung. Es war sehr schön, auch mal was ganz anderes von unserer Seite mal so viel über den Podcast selber zu reden. Und ja, ich fühle mich leicht geschmeichelt, gebe ich zu.
Sehr gerne.
Ich schließe mich da gerne an. Also Martin hat es ganz gut gesagt, einfach mal reinhören, wenn ihr Lust habt, was zu ganz vielen Themen des Vereinsmanagements auch rauszukriegen, die euch im Verein helfen können. Sicherlich der ein oder andere interessante Gast auch mit dabei. Wenn das Ganze nichts für dich ist, ist es auch vollkommen okay. Da sind wir gar nicht so. Schreib uns dann gerne eine Mail, warum das vielleicht nichts für dich ist, damit wir es besser machen können. Auch wir lernen ja noch was dazu. Und danke auch an dich, dass wir dabei sein durften heute und dass wir mal auf dieser Seite des Mikrofons sitzen durften. Und ich glaube, zum Abschluss, unser Claim ist ja immer, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal. Und ich glaube, das ist auch genau das, was wir mitnehmen von heute, weil das heute ist ein Auftakt und ich freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind und vielleicht ergibt sich ja nochmal eine andere Kooperation irgendwo.
Sehr gern. Und danke nochmal an Dagmar.
Genau, Dagmar, liebe genau, Grüße, tolle Fragen.
Alles klar. Tschüss, Jungs. Tschüss.
Tschüss.
Achso, das wäre zum Beispiel auch noch so eine Geschichte. Ihr habt ja so viele Themen, ne? Wollt ihr nicht mal dann irgendwie auf Stand-Up-Tour gehen mit den Themen? Und ich meine, ihr habt ja bestimmt Anekdoten en masse dabei, sodass ihr da irgendwie auch was machen könnt. Wir könnten auch mal einen Live-Podcast aufnehmen. Wie nennt man denn diese Podcast-Crossover? Oder wie nennt man das? Doch, Crossover, ne?
Ja, Crossover. Mhm. Crossover ist ein guter.
Wir könnten mal so einen Crossover machen. Beim Landessportbund.
Das können wir machen. Die Frage ist ja, was wir haben. Willst du Inhalte haben oder willst du Zynismus haben? Also Zynismus kann ich auch ganz viel.
Nein, Zynismus ist extrem gut.
Ja,
good time. Ich möchte eine gute Zeit mit euch verbringen, aber natürlich...
Nee, auch mit Zynismus ist die,
ja,
die ist
halt
sehr
stimmt.
Lustig.
Ja, ist halt was ich auf jeden Fall gut finde, ist, wenn man richtig schön streiten kann. Deswegen finde ich das total interessant. Ich finde das total interessant, dass ihr da jetzt was Neues ausprobiert. Ich finde es auch total spannend. Ich wäre da gerne noch mal ein bisschen näher bei eurem Background drauf eingegangen. Also ich finde es ja erstaunlich. Du hast beim Fußball gearbeitet. Mhm. Du hast im Großsportverein gearbeitet. Mhm. Und jetzt halt Landessportbund.
Jetzt Landessportbund.
So, genau. Martin, du arbeitest jetzt bei der UEFA, bist Finanzmanager. Genau. Jetzt genau. Wo hast du vorher gearbeitet?
Naja, also die erste FC Köln war quasi die erste Station im Sport.
Ja.
Das war ja schon wie eine Arbeit. Dann normales Studium. Also bei mir ist halt der Background, und das ist, glaube ich, auch das Schöne von der Unterschied bei uns im Podcast. Also Pascal ist halt wirklich dieses Ehrenamtskind, sage ich mal liebevoll, wirklich klassisch erzogen, relativ früh gestartet, sehr viel Verantwortung übernommen. Ich bin halt quasi als Quereinsteiger reingekommen und bin über den Profisport eigentlich viel mehr zu dem Thema jetzt wieder gekommen. Und habe dadurch natürlich, weil Profisport ja auch krank, genauso wie die Vereine in gewissen Strukturen, habe ich damals gesagt am Studium, ich will gar nicht in den Sport, sondern ich will mir erstmal die Wirtschaft angucken und bin damals in die Wirtschaftsprüfung gegangen.
Wow.
Habe mir dann halt dort 22 verschiedene Unternehmen schon allein in der Zeit gesehen, einen auch mal aus dem Sport, aber die anderen halt börsennotierte Konzerne, Mittelständler, IT, Atomkraftwerke, etc., also wirklich quer durchs Beet. Und bin dann von dort aus zu Werder Bremen gegangen. Hab da dann das erste Mal neben der normalen KGA-Buchführung, also für den klassischen, also für die klassische GmbH für die Lizenzspielermannschaft, wo ich dann quasi die schwierigen Finanzthemen übernommen habe, habe ich dann auch im Teil der EV-Buchhaltung halt noch mitgemacht. Also alles, was mit Mitgliedsbeiträgen zum Beispiel zu tun hat, da habe ich immer einen Großteil der Arbeit halt in dem Bereich gemacht. Und da hat das natürlich dann auch gesehen, dass das mit den Abteilungen genauso läuft wie im normalen Verein. Auch Werder Bremen schützt sich nicht davor. Deswegen haben wir auch mal die Folge mit Hubertus dann aufgenommen, den Zweiteiler, wo wir nur über Werder Bremen sprechen, weil ich natürlich dann den Background sehr gut kannte. Und Hubertus halt auch ein Typ ist, der halt sehr, sehr viel erzählt. Auch aus dem Nähkästchen. Und das ist halt schon interessant. Und danach bin ich dann, weil ich dann halt mich auch weiterentwickeln wollte, in die Musikbranche gegangen. Die erstaunlicherweise ziemlich ähnlich zur Sportbranche ist, weil du ähnliche Sachen hast. Du hast halt Festivals, du hast diese Events, du hast Künstler, das ist versteuerungstechnisch alles sehr, sehr ähnlich. Du hast Merchandising in dem Bereich und dann halt schon in der Führungsposition und danach bin ich halt dann jetzt zur UEFA gegangen. Und mal gucken, wo es mich danach hin verschlägt, weil danach Ende des Jahres ist ja dann auch vorbei.
Wie bitte? Die Weltherrschaft.
Die Weltherrschaft.
Pinky genau. Sagt Brain.
Nee. Ja, genau. Ja. Deswegen, also das ist ganz spannend. Wir haben ja einfach einen komplett unterschiedlichen Background, ne? Also ich bin auch das Kind des Ehrenamtes, sag ich mal, mit lebenslanger Sportlerkarriere und mit 15 dann ehrenamtlich aktiv. Martin kommt eher aus dieser Profisport-Ecke und deswegen, wir haben dann ein unterschiedliches Verständnis manchmal, was man in den Podcast-Folgen auch merkt, aber irgendwie ergänzen wir uns ganz gut, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Also das macht das Ganze ja auch interessant. Du hast dann auf einmal mehrere Aspekte und spielt dann alles mit rein. Also ich finde das auch sehr gut gemacht, also sehr, sehr angenehm kann man auch, das ist ja auch immer das Wichtige, kann man euren Stimmen folgen. Und ich finde eure Stimmen halt interessant. Und wir sind authentisch. Also wir sprechen halt einfach ins Mikrofon und reden über Sachen. Und also ich habe einen leichten Background, was ÖA angeht, so mit Radio, Fernsehen, Zeitung habe ich jetzt nicht viel gemacht. Ich war beim VfL Wolfsburg, also ich habe jetzt nicht Köln, sondern VfL Wolfsburg gemacht. Und da hatten wir auch unter Wölfen, also deswegen kann mich da entsprechend irgendwie auch einbringen. Und
sehr gut, ich habe noch ein paar Minuten, ich muss aber
gleich alles genau. Dir auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank für diesen ersten Aufschlag. Ich freue mich darauf, dass wir uns ein zweites oder drittes Mal noch sprechen. Immer wenn ich Themen habe, wo ihr mir auch als Experten dienen könnt, würde ich mich freuen, dass wir natürlich irgendwie 20 bis 30 Minuten, also das ist jetzt irgendwie eine Sonderfolge.
Ja, ja.
Aber dass wir uns darauf schon konzentrieren. Und normalerweise mache ich es so, ich habe auch einen Fragenkatalog. Das wollte ich heute mal nicht machen, weil ich finde es einfach schön, ganz locker mit euch mich auszutauschen unter Kollegen.
Mach den Schnitt dann komplizierter für dich, ne? Du musst ja jetzt nochmal ranhören, überlegen, ja. Bleibt es drin, geht's raus.
Ja, genau. Das stimmt. Aber ich gönne mir das dieses Jahr auch, dass ich nicht jeden Monat zur gleichen Zeit rauskommen muss. Das habe ich für nächstes Jahr für mich im Kopf. Für mich ist ja auch eine Fortbildung und auch eine Weiterentwicklung. Ich muss einfach gucken, wie ich das hinkriege. Normalerweise sind bei mir auch so zwischen 30 und 45 Minuten angedacht. Manchmal habe ich ja auch irgendwie so 20 Minuten. Ne? Das reicht ja auch. Es ist je nachdem, wie interessant es ist und wie umfangreich das Thema ist. Ich habe es aber noch nie gehabt, dass ich zum Beispiel zwei Teile daraus gemacht habe. Dass ich mir sage, irgendwie so Teil A, Teil B. Wo machst du denn jetzt wegen einen Cut und so? Vielleicht ist das erste Mal, dass
ich
das
mache. Da kriegt man ein Gefühl für.
Ja, also ich halte mir das offen. Das ist ja das Schöne. Derjenige, der den erfolgreichsten Podcast hat, der hat ja irgendwie gar kein Konzept. Der spricht ja einfach. Entweder alleine oder halt mit Partnern. Es muss interessant bleiben. Und das finde ich das Tolle an diesem Medium, dass du Leute informieren kannst über Sachen, die sie interessieren. Aber du machst es auf eine lockere Art und Weise und die Leute können nachhören und kriegen dadurch einfach Anregung. Das, was wir mit allen Angeboten, die wir haben, egal ob das Sportkongress ist, ob das Sportinfo ist, ob das unsere Homepage ist, immer versuchen, dass wir den Leuten Anregungen geben, Informationen und natürlich auch Weitervermittlung von Informationen an den Landessportbund oder jetzt zum Beispiel an euren Podcast. Warum sollte ich denn jedes Thema selber aufgreifen? Ist doch Quatsch. Dann kann man halt gucken, da hat derjenige das und dann kann man gemeinsam dann die Mosaiksteine dann zusammenfügen. Nee, deswegen herzlichen Dank. Ich freue mich auf euch, auch in der Zukunft. Martin, dir sage ich tschüss. Ja, Dankeschön.
Bis bald, Martin.
Bis dann. Ciao.
Ja, dann sage ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Seidel. Und wenn Sie Anregungen und Ideen für unseren Podcast haben, dann schreiben Sie mir gerne an seidel@rsb-hannover.de. Das war On Air, das neue Podcast-Format des RSB. Hören Sie gern auch beim nächsten Mal wieder rein, denn dann gibt's wieder Infos und Aktuelles aus dem Haus des Sports für dich und deinen Verein.